Hi zusammen und erstmal vielen Dank für alle, die hier sind. Ich glaube, es war für viele von euch vielleicht auch ein langes Wochenende. Ich habe in den Sessionplan reingeguckt, super viele coole Angebote, die so da waren und teilweise auch sehr lange Partys. Von daher Respekt an alle, die sich jetzt noch am Sonntag in den Vortrag reinsetzen und mir 30 Minuten das Vertrauen schenken, dass ich euch nicht langweile. Aber ich habe auch vollstes Verständnis, falls ihr hier wegnickt, gar kein Problem für mich. Ich muss zugeben, ich bin heute den ersten Tag hier und erstmal super coole Location, super coole Stimmung hier generell. Bin aber ganz ehrlich, musste mich die Woche erstmal von der Arbeit erholen. War eine anstrengende Woche und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache einen Ausflug hierher. Das ist ein Landstreifen mitten im Nirgendwo. Das ist das mittelalterliche Böhmen 1403. Und jeder, der sich jetzt denkt, was erzählt er da? 1403 in Böhmen, der kennt vielleicht das dahinterliegende Videospiel nicht. Das ist nämlich ein Screenshot aus dem Videospiel Kingdom Come Deliverance 2. Relativ neu noch und ich bin da voll drin versunken aktuell. Muss ganz ehrlich sagen, so viele Stunden in ein Videospiel reinzustecken, während man eigentlich so viel auf Arbeit zu tun hat, ist ungesund, aber ist mir egal. Ich liebe Videospiele und ich glaube, das geht vielen auch hier so. Und das liegt vorrangig daran, dass nicht nur coole Geschichten erzählt werden und super gute Musik darin auch vorkommt und die Landschaften wunderschön aussehen, sondern es liegt auch an den vielen Charakterinnen und Charakteren, die in so einem Videospiel halt vorkommen. Ich habe ein paar mal mitgebracht. Das ist Heinrich aus Skalitz. Das ist aus dem Videospiel Kingdom Come Deliverance 1 und auch 2. Ist der Hauptheld in dieser Geschichte. In der Mitte haben wir Aloy aus Videospielen wie Horizon Zero Dawn und Horizon Forbidden West. Und mittlerweile gibt es in dem Franchise noch 3 andere Spiele, die ich alle nicht mitbekommen habe. Aber Aloy ist, glaube ich, in den meisten da die Hauptheldin. Und dann hätten wir rechts noch Tash. Recht neues Spiel. Dragon Age Vanguard. Da kommt Tash drin vor. Und ja, für mich sind die Haupthelden in Videospielen eigentlich das Wichtigste, weil sie gehen durch Herausforderungen, durch Hardships durch, aber am Ende verändern sie trotzdem die Welt. Und das finde ich cool, das finde ich irgendwie inspirierend. Und wie cool wäre es eigentlich, selber so ein Held zu werden? Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, ich möchte ganz gerne auf so eine Hero-Journey gehen, ich möchte die Welt ein bisschen verändern. Und ich nehme euch heute mit auf diese Hero-Journey, was ich jetzt so gemacht habe, was bei mir jetzt so passiert ist und was noch an Hardships und an Herausforderungen vor mir liegt. Erstmal, wer bin ich überhaupt? Mein Name ist Julian, ich bin Softwareentwickler aus Nürnberg. Dazu auch noch, seit 2 Jahren tue ich mir das an, Dozent für eine Mathematikvorlesung an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg und mein neuestes Baby, seit gut 3 Monaten auch noch Startup-Gründer. Heute überhaupt keine Zeit darüber zu reden, aber wen es interessiert, gerne darauf ansprechen, da kann ich Stunden drüber erzählen. Interessanter vielleicht, was macht mich so beruflich aus? Ich interessiere mich eigentlich für den gesamten Java-Software-Stack, aber Spring Boot ist so ein bisschen meine Heimat beim Programmieren. Generell agile Entwicklungsmethoden, aber auch testgetriebene Entwicklung ist bei mir in der Arbeit ganz wichtig. Und ein Steckenpferd, kleine Leidenschaft von mir ist Kubernetes, das nutze ich aktuell auch privat ganz gerne. Und das Wichtigste auch für diesen Vortrag, Sustainable Software, Nachhaltigkeit in der Softwareentwicklung. Die viel interessantere Introduction-Folie ist aber eigentlich diese hier. Denn jede gute Geschichte beginnt mit der Character Creation. Und deswegen habe ich mal den Character-Bogen aus dem Pen and Paper Shadow Dark genommen. Yolanda kennt's, wir spielen es auch zusammen mit den Kollegen aktuell auf Arbeit. Und da habe ich mal so ein paar Werte für mich ausgefüllt. Also ja, ich bin auf jeden Fall ein Human. Ich habe mir jetzt mal die Bardenklasse gegeben, weil das, was ich am besten kann, ist mich irgendwo hinstellen und einem vom Pferd erzählen. Ich bin jetzt nicht so der Krieger. Und ansonsten so ein paar kleine Characteristics. Besonders weise bin ich nicht, aber dafür kann ich reden wie ein Wasserfall. Was jetzt hier noch so ein bisschen fehlt, sind so Talente und Fähigkeiten, aber das entwickelt sich ja auch mit der Zeit. Eine Sache, die ich vielleicht aktuell mehr draufschreiben würde, wären Sprachen. Durch Videospiele lerne ich auch zum Beispiel Latein aktuell etwas. Und das Coole an Latein ist, man kann Latein immer gut verwenden, um irgendwelche Aussagen, die allgemein als richtig zu bewerten sind, klug darzustellen. Zum Beispiel Ceterum censeo AfD esse delendam. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass die AfD zerstört werden muss. Auch das wäre eine coole epische Quest, gebe ich ganz ehrlich zu. Das wäre ein Endziel, das man erreichen sollte. Aber ich habe mich für ein anderes Thema entschieden. Und vielleicht erkläre ich ganz kurz, wie ich eigentlich zur Green IT gekommen bin. Ich habe so 2021 mein Bachelorstudium abgeschlossen und bin dann in die Arbeitswelt reingestartet. Und ich war 21 zu dem Zeitpunkt, habe auf mein Alter geguckt, habe auf mein Renteneintrittsalter geguckt und habe festgestellt, ach du Scheiße, was mache ich jetzt die nächsten 50 Jahre? Was will ich mit diesem Job anfangen? Und so bin ich drauf gekommen, ich will irgendwas machen, damit mein Job damit verbunden ist, dass ich was Gutes tue. Und so bin ich dann auf Artikel gestoßen zum Thema Green IT. Und dann habe ich das Typische gemacht, ich bin auf Wikipedia gegangen, habe mir da alles durchgelesen, bin ich auf YouTube gegangen, habe ein paar Vorträge dazu geguckt. Und so habe ich mich entschieden, ja, ich möchte ganz gerne was zum Thema Nachhaltigkeit in der Softwareentwicklung tun. Und so ist dann die epische Quest entstanden. Ich möchte, dass die IT-Branche grün wird. Und das bedeutet, IT-Systeme sollten möglichst geringe CO2-Emissionen haben, am besten gar keine CO2-Emissionen, wenn es nach mir geht. Und noch cooler wäre es, wenn wir Software regenerativ gestalten könnten. Das heißt, unsere Software soll Menschen dazu befähigen, einen nachhaltigeren Lebensstil zu führen. Ich komme da nachher mit einem kleinen Beispiel auch mal darauf zurück. Aber das wäre die Möglichkeit, wie wir es schaffen können, Nachhaltigkeit nicht nur auf Net Zero zu bringen, sondern auf negative Emissionen. Jetzt habe ich also diese epische Quest mir gestellt. Und das Erste, was man natürlich machen muss, ist, man spielt das Tutorial. Für alle, die jetzt vielleicht losrennen und direkt sich mit Green IT beschäftigen wollen, kann ich gleich erstmal sagen, es könnte etwas overwhelming sein, es könnte etwas überbordend sein, denn die Informationen sind mittlerweile ziemlich verteilt, es gibt aktuell sehr viele Player in dem Bereich und deswegen nicht verzagen. Man kann an sehr vielen Stellen gerade gucken und überall stehen irgendwie auch richtige Informationen. Ich gebe euch trotzdem eine Empfehlung mit, falls ihr euch mit dem Thema beschäftigen wollt, ist das hier der beste Single Point of Contact in meinen Augen. Dieses Buch ist geschrieben worden von den drei Autorinnen Anne Curry, Sarah Sue und Sarah Bergman und ist in meinen Augen der beste Single Point of Contact, wenn man anfangen möchte mit grüner Softwareentwicklung. Denn dieses Buch beinhaltet die Grundprinzipien von nachhaltiger Softwareentwicklung, zum Beispiel Energieeffizienz, CO2-Effizienz, Hardware-Effizienz, Carbon-Aware Computing und so weiter. Und auch schon explizite Maßnahmenpakete für grüne Codierung, grünes DevOps, aber auch grüne IT-Betrieb. Dazu hat das Buch auch noch so ein bisschen einen Management-Touch mit dabei. Gehen wir heute nicht mit rein, weil das ist für Sonntag auf jeden Fall nicht das Richtige. Aber wenn man das Thema Green noch mal so ein bisschen verkaufen möchte, auch in seiner eigenen Firma, können die Ratschläge in dem Buch auf jeden Fall helfen. Damit wir alle schon mal ein bisschen wissen, zumindest was Green IT ist, denke ich, wir machen einen ganz kleinen Dive in die Theorie hinter nachhaltiger Softwareentwicklung. Wenn wir über Green IT sprechen, bewegen wir uns im Kontext der Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist ein sehr großer Begriff und da gibt es auch verschiedene Dimensionen dazu. Ganz allgemein werden drei Dimensionen immer genannt. Es gibt soziale Nachhaltigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und ökonomische Nachhaltigkeit. Soziale Nachhaltigkeit bedeutet, wir wollen eine Welt schaffen, die inklusiv ist und in der jeder Mensch, unabhängig von Ethnie, unabhängig von sexueller oder Geschlechterorientierung, unabhängig von körperlichen oder psychischen Einschränkungen, am gesellschaftlichen Leben teilhaben kann. Das ist uns bei sozialer Nachhaltigkeit wichtig. Das könnte man beispielsweise dadurch gestalten, dass man seine Webseiten accessible, zugänglich gestaltet. Dass selbst wenn ich zum Beispiel nichts sehen kann, ich eine Webseite auch verwenden kann, über Screenreader-Tools beispielsweise. Gehen wir auf die rechte Seite zur ökonomischen Nachhaltigkeit. Das ist eher was für die Finanzer unter uns. Aber Tatsache ist, das ist auch ein spannendes Thema. Hier geht es nämlich darum, Geschäftsmodelle und Geschäftsprozesse zu finden, die langfristig profitabel sind. Also nicht beispielsweise Fast Fashion, wo ich jedes Jahr, am besten jedes Quartal, irgendeine neue Mode rausbringen muss, um noch aktuell zu bleiben, sondern beispielsweise Produkte, die langfristig genutzt werden können, aufgewertet werden können, repariert werden können, modular erweitert werden können. Also, dass ich langfristig mit dem gleichen Produkt auch immer noch Geld verdienen kann. Und dann hätten wir in der Mitte die ökologische Nachhaltigkeit. Da, wo ich mich am meisten bewege, hier geht es kurzum darum, mache das, was du machen musst, mit so geringem CO2 und Ressourcenverbrauch wie möglich und befähige Menschen dazu, selbst grüner zu handeln. Und da sind wir jetzt auch schon beim Thema Green IT. Wenn wir nämlich ökologische Nachhaltigkeit im Bereich der Softwareentwicklung und der IT generell angucken, dann ist das der Begriff Green IT. Green IT, wie man hier auch sieht, ist ein bombastisch großes Feld. Wir haben Green Hardware, das ist, glaube ich, das Naheliegendste. Ich möchte die Hardware, die ich verwende, möglichst effizient einsetzen und am besten auch möglichst lange verwenden. Also zum Beispiel, was da aktuell gemacht wird, ist, die Leasing-Zeiträume für irgendwelche Arbeitsgeräte werden verlängert. Genauso auch werden Serverschränke besser ausgelastet und länger verwendet, einfach um die Produktionskosten im Bereich Ressourcenverbrauch länger zu strecken und länger zu verwenden. Auf der anderen Seite Green Architecture, etwas abstrakter, da geht es um den Aufbau von effizienten Netzwerken und einer effizienten Stromversorgung. Und in der Mitte Green Software, der Bereich, in dem ich jetzt mich am meisten austobe, der ist nochmal untergliedert in mehr Teilbereiche. Green Development zum Beispiel. Die Arbeit an Software an sich sollte grüner werden. Also zum Beispiel Entwicklungsprozesse verschlanken, möglichst schnell auch in Feedbackschleifen reingehen, damit möglichst wenig Softwareentwicklungstätigkeit ins Leere reingeht. Green Operations, das fertige IT-Produkt, das wird ja irgendwann mal irgendwo deployed werden und wird dann dort laufen. Und während es dort läuft, soll es möglichst geringe Emissionen haben. Und dann haben wir noch Green Enablement, das ist das, was ich vorhin schon mal so ein bisschen angeteasert habe. Hier geht es darum, dass durch unsere Software, wenn Menschen diese verwenden, diese zu einem nachhaltigeren Lebensstil befähigt werden. Nehmen wir als Beispiel mal die App Too Good To Go. Manche werden sie wahrscheinlich kennen. Too Good To Go ist eine super Möglichkeit, Essensabfälle zu vermeiden. Das Essen wurde ja schon produziert. Das ist ja schon da. Das heißt, das CO2 für dieses Essen wurde auch schon in die Luft geblasen. Wenn ich jetzt verhindere, dass dieses Essen weggeschmissen wird und es selber konsumiere, dann hat das wiederum einen gewissen Nachhaltigkeitsbeitrag. Weil ich muss dann nicht kochen zum Beispiel. Ich meine, es ist immer super, nicht selber kochen zu müssen. Aber an der Stelle habe ich ja nochmal CO2 eingespart, weil ich selber nichts kaufen musste, selber nichts kochen musste. Diese Ressourceneinsparung ist grün durch die Verwendung der App Too Good To Go. Das wäre also ein grünes Geschäftsmodell. Und wenn man daran denkt, da ergeben sich unfassbar viele Möglichkeiten, was man eigentlich alles tun kann mit Software, um unser Leben ein wenig nachhaltiger zu gestalten. Jetzt denken vielleicht manche, sehr schön und gut, sehr abstrakt, sehr, sehr viel. Warum ist das überhaupt notwendig und sinnvoll? Also vielleicht fragen sich das hier in dem Raum jetzt nicht unbedingt Leute, aber ich weiß, dass zumindest Menschen in der freien Wirtschaft sich das denken. Und da gebe ich immer ganz gerne ein Modell mit an die Hand. Ich war vor gut 2 Jahren, tatsächlich gut 2 Jahren, Mensch, die Zeit vergeht, in Japan und habe dort im Rahmen eines Studentenaustauschprogramms ein Geschäftsprinzip kennengelernt. Das Geschäftsprinzip heißt Sanpo-Yoshi. Lose übersetzt, 3 Wege der Zufriedenheit. Und dieses mittlerweile fast 400 Jahre alte Geschäftsprinzip sagt aus, ein Geschäft ist genau dann gut, wenn es gut ist für den Verkäufer, den Käufer und für die Gesellschaft an sich. Und jetzt nehmen wir diese 3 Perspektiven mal ein und überlegen, ist Green IT gut für diese 3 Perspektiven? Wir fangen mit der Kundinnen- bzw. Kundenperspektive an. Green IT ist gut für unsere Kundinnen und Kunden, weil sie performantere Software bekommen. Weil Software, die grün ist, effizient, verbraucht weniger auf den Endgeräten und ist dementsprechend auch schneller. Außerdem verringern wir auch den Energieverbrauch bei unseren Kundinnen und Kunden und das wiederum sorgt dafür, dass sie weniger Stromkosten bezahlen müssen. Und nachhaltige Software ist auch zugänglicher. Hier im Sinne von, kann ich eine Webseite zum Beispiel überhaupt erreichen, weil nachhaltige Software sendet weniger Daten übers Netz. Ergo, ich kann die Webseite auch verwenden, wenn ich im Regionalzug in Brandenburg sitze. Nehmen wir doch mal die Verkäuferperspektive ein. Also jetzt zum Beispiel die Firmen, bei denen wir arbeiten, die Firmen, die Software herstellen und sie danach vertreiben wollen. Zunächst einmal reduzieren wir auch Software, die bei uns läuft, in den Softwareunternehmen, indem wir dort weniger Strom verbrauchen. Also wenn man beispielsweise selber ein Rechenzentrum hat, welche Firma könnte damit gemeint sein, dann könnten wir dort in diesem Rechenzentrum Stromkosten sparen, wenn unsere Software weniger Strom verbraucht. Außerdem sind grüne Prozesse effizienter, also die Entwicklerinnen und Entwickler sind produktiver in ihrer Arbeit und können mehr leisten, weil sie nicht gebremst werden durch irgendwelche schlechten Prozesse. Und jetzt hinsichtlich Recruiting von neuen Mitarbeitenden ist es auch gut, weil man, wenn man wirklich aktiv an der Nachhaltigkeit was macht, auch gleichzeitig attraktiver ist für gerade junge Bewerberinnen und Bewerber. Und zu guter Letzt die Gesellschaftsperspektive. Wo ist Nachhaltigkeit für die Gesellschaft gut? Naja, Nummer eins, wir reduzieren die Emissionen von Software und von IT-Systemen generell. Also retten wir den Planeten. Und gerade wenn wir jetzt so an Metropolregion Nürnberg denken, wo auch viel IT verortet ist, wenn unsere Softwarehäuser und unsere Rechenzentren in der Gegend weniger Strom verbrauchen, dann nehmen sie weniger Strom aus dem lokalen Netz. Angebot bleibt gleich, Nachfrage sinkt, Preise dürften sinken. Wäre also für die Haushalte hier in der Gegend auch ganz gut. So viel zum Tutorial. Denn ihr könntet euch jetzt hier selber noch viel austoben, könntet die Bereiche, die ihr auch gesehen habt, reingehen und könntet dazu mehr lesen. Es ist eine nie endende Aufgabe natürlich, immer weiter dazu lernen und auch selber sich noch mit reinzufuchsen. Aber wir begeben uns jetzt mal auf unsere epische Quest. Und natürlich, man kann nicht ganz am Anfang des Spiels den Endboss besiegen. Also, ich weiß nicht, ob es solche Spiele gibt, aber ich kenne jetzt die wenigsten. In den meisten Fällen gilt doch in Videospielen, do not skip the sidequest. Für diejenigen, die das jetzt nicht kennen, das ist Snuff aus Gothic 1. 2001 ist das Spiel rausgekommen. Und es ist immer noch grandios. Snuff gibt in Gothic 1 eine Nebenquest, bei der man Fleischwanzen töten soll, um dann das Wanzenfleisch ihm zu geben, damit er daraus ein Ragout kochen kann. Die Quest ist überhaupt nicht spannend, aber sie ist unfassbar notwendig, weil es die einzige Quest ist, die man auf Level 1 hinbekommt. Das heißt, do not skip the sidequest. Man sollte es auf jeden Fall machen. Und das Gleiche gilt auch im Bereich Green IT. Denn wenn man jetzt versuchen würde, den Endboss gleich zu besiegen, man würde krachend scheitern, weil uns viele Sachen einfach noch fehlen. Zum Beispiel Wissen, Modelle, Prozesse und Tools. Deswegen, hier kann man sich viel austoben. Wir bräuchten Leute, die mehr forschen. Wie sind die Zusammenhänge zwischen bestimmten Abläufen in Code, CPU-Zyklen und Energieverbrauch? Wir müssen wissen, wie geht eigentlich effizientes Entwickeln? Was sind dafür die geeigneten Prozesse und Tools? Wie kann ich meine Hardware effizient einsetzen? Und dann solche Themen, wie kann ich meine Produkte auch anders gestalten? Schaffe ich es, mein Produkt so zu gestalten, dass die Verwenderinnen und Verwender einen nachhaltigeren Lebensstil danach haben? Carbon Awareness, darauf bin ich jetzt noch gar nicht eingegangen. Das ist aber ein ziemlich cooles Prinzip, dass man, wenn ich eine Workload habe, diese entweder zeitlich oder auch vom Ort her woanders ausführe. Also ich stelle mir zum Beispiel vor, ich habe die Wahl, entweder ich lasse meine Workload, mein zum Beispiel KI-Modelltraining, kann ich entweder in den USA laufen lassen, wo teilweise noch sehr viel Fracking-Öl und Fracking-Gas zur Energieerzeugung verwendet wird, oder ich kann es in Skandinavien machen, wo wir sehr viel Wasserkraftwerke haben, die grüne Energie einspeisen. Genauso auch zeitlich. So ein KI-Modell muss nicht jetzt trainiert werden, sondern vielleicht zu einer Zeit, wo mehr grüne Energie im Stromnetz da ist. Das ist so das Thema Carbon Awareness. Measurements. Wichtig ist das Thema, wie misst man eigentlich Software-Energieverbrauch? Das ist gar nicht so einfach, wie man sich erstmal vorstellt, weil gerade wenn wir so auf irgendwelche Clouds deployen, die geben uns ja keine Daten. Das heißt, da mehr Transparenz zu schaffen und da mehr zu messen, wäre auf jeden Fall ein guter erster Schritt. Und dann kann man sich bardenmäßig auch noch mit auf die Bühne stellen und kann darüber erzählen, was man da alles macht, gerade wenn man schon coole kleine Projekte hatte und kann davon berichten. Ein Forum für solche Präsentationen, schmierige Eigenwerbung, wäre die Green Software Development Community Nürnberg, organisiert bei Jürgen Leger and One Other. Ihr dürft dreimal raten, wer One Other ist. Und tatsächlich übermorgen ist schon das nächste Meetup. Wir treffen uns immer am ersten Dienstag im Monat. Und noch mehr schmierige Eigenwerbung. Ich bin der Speaker übermorgen. Das heißt, wenn ihr Bock habt, da vorbeizukommen, gerne beim Meetup einfach mal nachschauen. Da findet ihr die Community recht schnell und werdet auch das Event dazu sehen. Ansonsten könnt ihr mich natürlich auch einfach ansprechen oder einfach mal auf mich zukommen oder mich per LinkedIn suchen. Da werdet ihr schon irgendwie fündig werden, dass ihr wisst, wo ihr hin müsst am Dienstag. Generell ist Vernetzung ein sehr, sehr gutes Thema. Denn die Aufgabe, die vor uns liegt, ist eine riesige Aufgabe. Es ist ein David-gegen-Goliath-Kampf. Wer das übrigens nicht kennt, das ist aus Demon's Souls und das ist der Tower Knight aus Demon's Souls. Das Coole in Demon's Souls ist, egal wie groß der Boss ist, den man bekämpft, irgendwie wird man ihn schon besiegen können. Und tatsächlich, der Tower Knight ist sogar ein relativ einfacher Boss, meiner Meinung nach. In der echten Welt sollte man sich trotzdem ein bisschen Hilfe suchen. Denn diese Mammutaufgabe sollte niemand alleine bewältigen müssen, sondern im besten Fall wir zusammen als eine Community. Und deswegen mein Aufruf, time to start your journey. Schnappt euch den Charakterbogen, füllt ihn für euch aus, überlegt euch, ob ihr auf diese Reise mitgehen wollt. Und ihr habt schon mal den ersten Startpunkt. Wie gesagt, das Tutorial, dieses Buch kann ich sehr empfehlen. Ihr kennt jetzt auch Leute, die das vielleicht auch interessiert und könnt euch da vernetzen. Und für diejenigen, die sich unsicher sind, womit muss ich da eigentlich anfangen, was muss ich da eigentlich tun, gebe ich auch noch mit, ihr könnt ja erstmal euren Schwierigkeitsgrad ganz am Anfang wählen. Ihr könnt zum Beispiel erstmal sagen, okay, ich fange erstmal bei mir selber an. Ich lerne erstmal die Grundlagen, möchte erstmal selber gucken, wie kann ich einen Beitrag leisten, indem ich mich damit beschäftige. Danach kann ich anfangen zu sagen, hey, ich fange mal an, meine eigenen Prozesse und mein eigenes Produkt grüner zu gestalten. Und wenn man dann irgendwann confident genug ist, sagt man, okay, dann rede ich drüber. Dann gehe ich auf die Bühne, spreche über meine Projekte und möchte andere von dem Thema auch begeistern. So, für mich ist die Arbeit damit getan. Ich werde dann heute Nachmittag wieder ins mittelalterliche Böhmen entschwinden. Hier zum Beispiel nach Kuttenberg, wo man einiges dann doch noch zu erledigen hat. Ich glaube, ich werde aus dem Spiel erstmal nicht mehr rauskommen. Genauso wie ich aus dem Thema Green IT auch erstmal nicht mehr rauskommen werde. Das ist doch eine große Aufgabe, die mich noch lange begleiten wird. Ich danke euch auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es irgendwelche Fragen gibt, gerne jetzt oder auch später.
Ja, vielen Dank schon mal. Ich sehe schon die erste Frage. Ich reiche das Mikrofon rüber. Jo.
Dankeschön. Danke dir, Julian, für den interessanten Input. Vor allem mit dem Format, sehr spannend gewählt mit diesem Roleplay-Thema. Witzig. Ich hätte mir vorher die Frage vielleicht formulieren sollen. Es gibt so Sachen, vielleicht so auch als Leseempfehlung für Bits und Bäume, die haben sowas in die Richtung auch schon mal überlegt, eine Konferenz dazu. Und auf eine dieser Konferenzen wurde von der KDE Foundation mal vorgestellt, wie könnte so ein blauer Engel für Software aussehen. Mhm. Da hätte man eine Möglichkeit, so ein Siegel zu schaffen, hat, glaube ich, auch dann politisch eine Aussage oder wäre da quasi unterstützt. Das hatte irgendein Bundesamt, glaube ich, steckt dahinter, genau. Da hätte man die Chance, das politisch auch noch zu fördern. Aber die KDE zusammen mit der Blauen Engel-Organisation hat dann einen recht großen Anforderungskatalog geschrieben, gerade für, wie können wir dafür sorgen, dass auch ältere Hardware dafür einsetzbar ist, etc. Mhm. Ist also recht anspruchsvoll. Wie könnte man aus deiner Perspektive dafür sorgen, dass öfter sowas wie Blaue Engel vergeben werden können für Software? Und für die Softwareentwicklung.
Mhm. Es ist natürlich eine gute, es ist schon eine krasse Frage, ziemlich tief drin. aber danke für die Frage. Nummer eins muss ich tatsächlich sagen, ich habe mich bei Blauer Engel sehr wenig beschäftigt, weil ich bin in einem Betrieb, wo es sehr, sehr viele Governance-Regeln gibt für Software. Also bevor du eine Software freigeben darfst, da müssen bestimmte Penetration-Tests durchgeführt werden, bestimmte Performance-Tests durchgeführt werden, Accessibility muss gecheckt werden und so weiter und so fort. Und wenn man jetzt um die Ecke kommen würde mit, jetzt wollen wir es auch noch grün zertifizieren und müssen da alle Governance-Tätigkeiten irgendwie abdecken, da würden wir gar keine Software mehr auf die Straße bringen und vor allem hätten die Softwareentwicklerinnen und Softwareentwickler auch wenig Bock darauf. Deswegen beschäftige ich mich relativ wenig damit, sondern eher mit dem Ansatz, ich möchte Entwicklerinnen und Entwickler ansprechen, möchte sagen, hey, das Thema ist cool, es macht unfassbar viel Spaß und vor allem könnt ihr damit auch was Gutes tun. So, damit, also ich wäre eigentlich eher ein Freund davon, erst leisten, dann zertifizieren. Das fände ich cool. Aber ich kann es natürlich verstehen, diese Zertifizierungen, die sind sehr attraktiv für viele Unternehmen. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass man es ein bisschen kleiner schneidet. Es sollte grünen Engel für Websoftware zum Beispiel geben. Weil das hat dann nichts mehr zu tun mit irgendwelcher On-Premise-Software, die auf irgendwelcher alten Hardware laufen muss. Also man sollte es kleinteiliger fassen und modularer gestalten. Das wäre, glaube ich, das, wenn man es richtig macht. Genau.
Noch weitere Fragen? Ich schaue in die Runde von hier hinten. Ich komme mal nach da vorne. Ach, hier vorne um die Ecke. Das ist ja... Ah, ich bin ins Beamer-Bild gelaufen. Ich bin blind.
Hallo, auch nochmal. Danke für den Vortrag. Würdest du sagen, dass sich so die dass sich Green IT ein bisschen mehr verbreiten wird? Weil aktuell ist ja noch so ein bisschen die Situation, dass Software immer davon profitiert hat, dass Computer tatsächlich ja schneller und auch effizienter geworden sind und dass sich das ja immer so ein bisschen aufgefressen hat, so wie der... Die Software ist langsamer geworden oder ineffizienter geworden, aber die Computer sind effizienter geworden und irgendwie hat sich das dann so ein bisschen die Waage gehalten. Und glaubst du, dass das irgendwie da noch eine Perspektive gibt, sage ich jetzt mal?
Es ist lustig, dass du das sagst, weil das beißt sich natürlich auch mit dem Thema des Vortrags so ein bisschen. Ich meine, Videospiele sind ein gutes Beispiel für diese Hardware-Obsoleszenz. Gefühlt kommt eine Grafikkarte raus und in 2 Monaten danach kommt ein Spiel raus, das die Grafikkarte bricht. Das ist leider ein großes Problem. Tatsächlich sehe ich, dass sich Green IT schon etwas wichtiger, also wird immer wichtiger in der freien Welt draußen, aber nicht deswegen, weil wir einen großen technischen Need haben, das einzuhalten, sondern weil es halt Menschen gibt, die auf ihre eigene Arbeit schauen und sagen, das ist scheiße, was wir gerade machen. Das ist scheiße, dass wir zu viele Ressourcen verbrauchen für irgendwelchen Quatsch, den wir nicht brauchen. Das heißt, es läuft eher so ein bisschen über Mundpropaganda aktuell, also dass Entwickler zu Entwickler sagt, hey, lasst uns da was verändern. Und es könnte besser laufen. Genau. Ich hoffe, das beantwortet die Frage.
Zeit für eine letzte Frage hier vorne. Ich komme rüber.
Hallo. Ein Thema, was quasi mit reingeht und da frage ich mich, ob ein Fokus drauf ist, ist ja auch das Thema Spyware und Werbung und ich denke, das geht ja auch mit rein mit unnötigen Ressourcenverbrauch. Es sind da auch schon Bestrebungen in der Community, gerade da mit, ich sag mal, das mit einzubinden, weil wenn wir das reduzieren, können wir auch mehr grüne IT produzieren, wo wir halt Bezahlmodelle haben, wo man vorher zahlt, statt mit seinen Daten intransparent. Gerade bei den heutigen Windows-Systemen haben wir so viel Spyware laufen, dass wir teilweise 4 GB extra verbrauchen. Für was eigentlich so genau?
Also tatsächlich ist das auch ein Punkt mit. Also ein Beispiel, das ich kenne, ist das Thema Tracking auf Webseiten. Facebook hat 1 Pixel auf der Webseite oben, das nur für Tracking da ist, das irgendwelche Tracking-Requests per JavaScript rausschickt. Und das hat einen... Das hat einen CO2-Footprint pro Jahr von mehreren Gigatonnen CO2, was halt total krass ist. Nur diese eine Pixel, das halt Requests rausschickt. Ja, tatsächlich. Und Windows 11 ist ein großes Problem. Weil Windows 11 macht erstens sehr, sehr viel Hardware obsolet, die einfach nicht mehr verwendet werden kann mit Windows 11, obwohl es noch komplett gute Hardware ist. Und zweitens, die Systeme, die bei Windows 11 mit reingestrickt sind, sind auch sehr, sehr ineffizient und sehr, sehr ressourcenhungrig. Also diese ganzen Copilot- und KI-Sachen, das verändert unsere Arbeitswelt. Es ist auch gut, dass da weiter geforscht wird, aber das frisst unfassbar viele Ressourcen. Und deswegen, da sind gerade die großen amerikanischen Player aktuell schon sehr ressourceninefficient und achten überhaupt nicht drauf. Also wie gesagt, Windows 11, bestes Beispiel.
Willst du noch anschließen? Oder?
Gut, vielen Dank. Die Zeit ist auch um. Bin ich das, der da so reinschnauft? Ich sollte das ausmachen. So, ja, die erste Frage hat mein Dank eigentlich mir schon aus dem Mund genommen, die Worte mir aus dem Mund genommen. Vielen Dank für deinen Vortrag, vielen Dank für die sehr interessante Präsentation.
Dankeschön.
Und für diesen Impuls. Vielen Dank.